Mit dem Jedermann auf dem Domplatz wurden die Salzburger Festspiele gestern auf den Tag genau vor 100 Jahren begründet. Ein historischer Tag. Der Jahrhundert-Jedermann, der wird auch in die Geschichte eingehen, Tobias Moretti. Eine besondere Ehre ist es deshalb, dass wir heute mit dem Radio Salzburg Café bei ihm zu Gast sein dürfen. Schönen guten Morgen und herzlichen Dank für die Einladung.
Gerne, gerne.
Wir sind hier in einer Wohnung im Nonntal mit Blick auf die Festung. Wie wichtig ist das denn für Sie, während einer Produktion auch einen Rückzugsort zu haben, wo man sich wirklich wohlfühlt?
Ja, das ist enorm wichtig, logischerweise. Und gerade in solchen Marathons wie so ein Sommer, bei den Salzburger Festspielen ist logischerweise bedeutet, heißt das, dass man die wenigen Momente, die man hat, braucht man für sich. Nicht nur um zu regenerieren, sondern auch um andere Dinge wahrzunehmen. Ja, und da habe ich eine sehr schöne Herberge gefunden, sagen wir mal so, auf der Rückseite meiner Wirkungsstätte.
Wie beginnt normalerweise für Sie so ein Arbeitstag in Salzburg, wenn nicht gerade eine Journalistin am Küchentisch sitzt?
Auch mit Journalisten, der beginnt immer gleich. Also ich meistens, also hier in Salzburg fahre ich mit dem Radl, durch ein Radl fahren, damit ich den Kopf frei kriege und damit man fit bleibt, denn solche Sommer sind natürlich auch extrem anstrengend für den Körper. Und das merkt man dann sofort, also auch bei beispielsweise diesen Nachmittagsvorstellungen, bei denen wir über 70 Grad auf der Bühne haben und dann dieses Stück stemmen muss oder sozusagen ich da als Zugpferd, als Jedermann dieses Ding da stemmen muss, da braucht man einfach eine gewisse körperliche Voraussetzung. Und das ist ganz schön, weil Salzburg einfach so ein unglaublich schöner Ort ist. Ein tolles Land, ich habe es richtig lieb gewonnen, wir als Tiroler sind ja immer da ein bisschen, haben wir so eine merkwürdige innere Arroganz, dass es nichts Schöneres gäbe als diese extreme Situation unseres Umfeldes, also sozusagen das Tal und die Höhe unserer Berge bis zu 3500 Meter direkt vor der Tür. Und wenn man aber in Salzburg oder im Voralpenland ist, dann wird das plötzlich einfach unheimlich entspannend und eine andere Perspektive. Und durch die Verbrämung mit der Kultur, also nicht nur mit der baulichen Kultur, sondern eigentlich mit der gesamten Kultur, die hier stattfindet, bildet das eine ganz eigensinnige und merkwürdige Symbiose aus Natur und Kultur. Die Leute, habe ich das Gefühl, sind auch eins geworden in Salzburg mit in diesem Triptychon Kultur und Natur und auch ihrer Tradition. Also das ist nicht mehr so, wie ich das früher erlebt habe als Kind, wo sozusagen ein Haufen Großbürger-Trachtler da herum schwadroniert sind, sondern das ist jetzt wirklich eine unglaublich lokulische und sinnliche Stimmung in Salzburg. Ich habe es sehr gern.
Sie selber vereinbaren aber auch in sich und auch beruflich diesen Gedanken der Natur und auch der Kultur. Zu Hause in Tirol leben Sie auf einem 400 Jahre alten Hof auf 1000 Meter Höhe und sind da wirklich Bauer.
Ja, das ist unser Erwerb, unsere Tradition und da bin ich und das machen wir mit Freude und Leid und ist quasi wie eine Metapher des Seins, so ist diese Situation für uns. Das ist einfach eine Lebensentscheidung gewesen damals, weil es ja nicht auf der Hand gelegen hat, dass man sozusagen daher, wo man kommt, strebt man ja meistens woanders hin. Ich bin aber wieder zurückgegangen, weil es für mich dann trotz allem eine Freiheit bedeutet hat. Und die Freiheit der Unabhängigkeit, das hat man sich erstmal erarbeiten müssen. Und jetzt produzieren wir dort sehr erfolgreiche Dinge und haben einen Haupterwerbsbetrieb. Und nebenbei sind wir auch beide in der Kunst tätig. Und das ist eigentlich unser Leben. Und das Schöne dabei ist, dass es eigentlich keine Diskrepanz mehr ist.
Das Radio Salzburg Café ist heute zu Gast bei Tobias Moretti in seiner Salzburger Herberge. Wir haben vorher schon über die Symbiose von Natur und Kultur gesprochen, auch in Ihrem persönlichen Leben. Sie sind Schauspieler und auch Landwirt im Vollerwerb in Tirol. Welche Rolle nimmt da die Kunst ein?
Ich brauche die Kunst wie die Luft, wie den Atem zum Leben. Ich setze alles, jeden Gedanken und alles, das passiert mir einfach, das ist gar kein Verdienst. Ich setze alles um in meine Arbeit. Ja, und es ergibt irgendwann mal einfach so ein gesamtheitliches, so, eine Gesamt, so ein Dasein, so eine Reflexion, und da braucht man gar nicht mehr nachdenken. Und das und zu Hause, die Situation mit der Familie, mit meiner wunderbaren Frau, ist halt, dass man, dass es keine Ruhestätte, kein Ausrasten ist wie hier jetzt, sondern dass es einfach beides ist. Und das ist halt einfach eine, ja, das so sind wir jetzt gebaut, so wachsen unsere Kinder auf. Und
Sie produzieren da in Tirol ja auch wirklich sehr erfolgreiche Produkte. Bergzucchini habe ich gelesen, die kann man sogar in Salzburg am Grünmarkt kaufen.
Ja, überall.
Dann züchten Sie eine alte Tiroler Rinderrasse. Sie haben sich dafür aber auch das Wissen angeeignet. Sie und Ihre Frau waren wirklich in der Landwirtschaftsschule oder zumindest
haben
da eine Kurs
gemacht. Ja, ich war da vorher schon. Da habe ich halt das dann beendet mit einem Meisterbrief erst. Und denn ich muss alles in meinem innersten Verständnis einen Sinn machen. Es muss meine Arbeit einen Sinn machen, sonst würde ich sie gar nicht angehen, wenn mich nicht eine Arbeit provoziert. Ob das jetzt der Jedermann ist, ob das jetzt ein Filmprojekt ist, ob das jetzt jede künstlerische Arbeit ist, ein Burgtheater oder eine Opernarbeit, ist egal. Es muss mich in irgendeiner Form reizen, provozieren. Und so findet der Arbeitsprozess und der Alltag dann auch in einer gewissen Rückkopplung seine Erfüllung. Und das ist zu Hause auch so. Ich möchte einfach nichts umsonst machen.
Wie haben Sie jetzt den Sommer hier in Salzburg erlebt? Die Bedenken im Vorfeld waren ja sehr groß, glaube ich. Mittlerweile zweifelt niemand mehr, dass es die richtige Entscheidung war, die Festspiele so abzuhalten. Gab es da mal so eine innere Verunsicherung bei Ihnen?
Nein, ich habe mir nur nie gedacht, dass es stattfindet. Dass es stattfindet, ja. Und jetzt, dass alle bis vielleicht auf den bayerischen Ministerpräsidenten Söder alle toll finden, weil der natürlich einen unfassbaren Neid entwickelt hat auf die Situation, ist, dass es zwei Faktoren gegeben hat, die entscheidend waren. Drei eigentlich. Das eine, es war keine Kunstferne, aber eigentlich eine ideologische Entscheidung war, es zu machen. Für die Kultur, für die Kunst und als wirkliches Zeichen, als Standbein, das, was Kunst für eine Gesellschaft bedeutet, nämlich das Prinzip Hoffnung, nämlich das Prinzip des Weitergehens, des Spiegels und der Reflexion. Und das ist einfach in so einer Krise, in der wir jetzt sind, durch die Erbauung, durch das Erbauliche, was Kunst auch bedeuten mag, eine Erhöhung stattfindet, dass das letztendlich Identifikation bedeutet, eine Möglichkeit, wie sich eine Gesellschaft definiert. Und zwei Faktoren waren wichtig, nämlich das Präsidium, allen voran Helga Rabel-Stadler, die das mit unheimlichem Feinsinn und Schlauheit gemacht hat und auch mit einem Weitblick, Geduld, eine Meisterleistung an Diplomatie und einem starken Landeshauptmann oder eure politische Führung hier in Salzburg, die einfach da hinter dem Prinzip stand und nicht, wie es ja in anderen Ländern zum Teil üblich ist, dann im Kleinkrieg sich gegenseitig zerfleischend, zerfetzend eine große Idee durch das Kleine stolpern lässt. Und das habt ihr zusammengebracht in Salzburg. Und deswegen seid ihr hier jetzt prototypisch für das Ermöglichen. Ich selber habe nicht so daran geglaubt, aber ich habe mich natürlich unheimlich gefreut, sonst hätten wir es halt auf das nächste Jahr verschoben alles. Ich habe schon gedacht, ich muss meine ganzen Pläne umschmeißen.
Was ja geheißen hätte, dass Sie sehr wohl dann nächstes Jahr noch einmal als Jedermann nach Salzburg gekommen wären. So ist aber mit diesem Sommerschluss. Warum das so ist, darüber reden wir weiter nach 8:30 nach den Radio Salzburg Nachrichten. Heute Abend steht er wieder auf der Bühne. Zuvor noch dürfen wir mit ihm frühstücken. Tobias Moretti hat das Radio Salzburg Café heute zu sich eingeladen in seine Salzburger Herberge. Die Festspiele konnten heuer stattfinden, auch weil ein Sicherheitskonzept dafür erfunden wurde, muss man fast sagen. Zudem hat auch gehört, dass viel weniger Menschen im Publikum sitzen. Hat das für Sie auf der Bühne eigentlich einen Unterschied gemacht?
Das ist gar nicht entscheidend, weil es sitzen genug. Also dieses Schachbrettsystem ist sehr, sehr klug. Und genügt auch vor allem im Freien und so weiter. Man merkt dann natürlich beim Applaus, bei Reaktionen, dass die Leute verunsichert sind. Also gerade bei unserer Premiere, die leider Gottes verregnet war, das hat mich, irgendwie hat mir das schon so ein bisschen einen Dämpfer gegeben. Und aber beim Applaus merkt man sie, weil sie verunsichert sind. Sie trauen sich nicht, Emotionen zu zeigen. Sie müssen glauben, sie müssen gleich das aufsetzen und so weiter. Ich finde auch diese Anordnung, die wir ja selber besprochen haben, zum Teil einfach so ein bisschen kunstfremd, sehr, aber das sind halt nochmal die Rahmenbedingungen. Denn wenn was passiert, man muss ja immer den gesetzten Fall, wenn was passiert, dann hätten alle auf Salzburg gezeigt, alle auf die Festspiele gezeigt, alle hätten gesagt, ja, das haben wir ja alle schon gewusst und so weiter, ja. Feige, wie diese mediokre Gesellschaft halt ist, und das sind ja alles Heckenschützen. Und deswegen war dieser Schritt nochmal wichtig. Aber was Sie schon richtig gesagt haben, die Emotion, die Verunsicherung des Publikums spürt man.
Jetzt haben die Festspiele in diesem Sommer eine außerordentliche Symbolkraft, nicht nur eigentlich wegen dem 100-jährigen Jubiläum, das ursprünglich ja im Vordergrund gestanden ist, sondern dass sie überhaupt stattgefunden haben. Geht man da auch als Jedermann dann anders in die Rolle rein? Nimmt man da dann noch was dazu?
Also jeder, es gibt keinen Künstler hier, der seine Arbeit so gemacht hat, als hätte sie letztes Jahr stattgefunden. Das gibt's nicht. Also es gibt keinen Menschen, der da unreflektiert arbeitet in
also
der Kunst.
Ohne den Bezug zur Zeit.
Es gibt keinen Musiker, es gibt niemanden, es gibt weder den Igor Levits oder so irgendwem, oder einen Opernregisseur oder einen Dirigent, der nicht diesen Stachel auch in seiner Ambition und in seinem Wirken hat. Es ist halt so, klar. Und bei uns war das auch so. Also ich meine, das ist gerade das Stück, das ist ja eine offene Karte. Das wäre es genau für die Situation geschrieben. Das für uns plötzlich, für eine so übersättigte und auch leider, und ich muss das da unter Klammer, da nehme ich mich selber nicht aus, wir uns alle nicht. Wir leben in einer dekadenten Situation. Wir leben nicht mehr im Wohlstand. Wir leben in einer dekadenten Situation. Und plötzlich wird uns gewahr, dass der Tod nicht einmal mehr ein exklusives Phänomen ist. Also wir sind das ja gewöhnt. Der Tod ist immer was Schlimmes, man kennt ihn. Aber dass man plötzlich nicht mehr seinen eigenen Tod hat, sondern dass wir plötzlich wieder in so einer Art Vermassung leben.
Weil wir alle von derselben Pandemie bedroht sind.
Ja, ja. Und man hat es ja auch gemerkt. Also wir sind ja in Tirol sowieso Italien näher und Italophiler und also bei uns alle Verwandten oder so, die dann einfach ein bisschen weiter unten leben. Also es war unglaublich, was da in Bergamo passiert. Dieser Ort ist gleich weit weg wie Salzburg von mir zu Hause. Also muss man mal sagen. Und dann gibt es wieder so Leute, die jetzt plötzlich dann überall aufstehen und sagen, ja, das stimmt ja alles nicht, die Politik hat einen Fehler gemacht. Wenn wer keinen Fehler gemacht hat, sind das wir. In dem Moment immer zu sagen, in dem entschieden wurde. Im Nachhinein ist jeder klüger und jeder gescheiter, ist ja logisch. Aber gerade die jetzt reden, die sind nicht einmal fähig, eine Alternative für sich nicht nur in Anspruch zu nehmen, sondern auch zu setzen als Verantwortliche. Und das muss man ja auch einmal sagen. Da können wir wirklich von Glück reden, dass wir in dem Land sind.
Das Radio Salzburg Café mit Tobias Moretti. Wir haben vorher über die Politik und die Reaktionen auf die Corona-Krise gesprochen. Sie selber haben sich in der Lockdown-Phase dazu auch in den sozialen Medien geäußert, auf Facebook, als Reaktion auf die medialen Berichte, die aus Deutschland zu Ischgl gekommen sind.
Das war halt alles im ersten Schock. Ja. Da sieht man halt, dass ich habe in Schweden gedreht, also die Tiroler haben da eigentlich gar keinen, hat der Tirol nicht betroffen, es hat Ischgl betroffen. Und dann halt die Reaktion, die halt, man kann da nur verlieren, weil es immer nur hinterher reagiert. Es gibt ja verschiedene, also Tourismus ist wie bei euch in Salzburg ein wesentlicher Faktor des Bruttosozialproduktes. Also jeder kämpft für seinen eigenen Anspruch und die Politik hat das zu verbinden. Und da ist natürlich drunter und drüber gegangen. Aber warum ich mich gemeldet habe, ist diese Verlogenheit gewesen plötzlich, dass die Leute, um die es eigentlich geht, es ist ja nicht so, dass die Tiroler den Ballermann erfinden. Also das ist eigentlich diese Unkultur, diese schreckliche, grausame Unkultur, die plötzlich verlangt wird. Und dann ist halt der Tourismus leider Gottes nicht kultiviert genug, um sowas zu unterbinden, sondern da geht es halt einfach immer jeweils, der richtet sich immer jeweils nach den Strukturen. Wenn die Russen kommen und sagen, sie wollen das Teuerste haben in einem Geschäft und nicht das Beste, dann macht man das plötzlich und verliert somit seine Kultur. Was mich so empört hat, direkt betroffen hat, war, ich habe in Schweden gedreht mit Valerie Ceplanova, mit der letzten Botschaft. Und wir haben gedreht und es ist in Österreich alles, Österreich hat sehr rigide und schnell reagiert dann. Und ich habe Schreiben bekommen sofort vom Außenministerium, ich möchte zurückkehren und. Und die Schweden und auch damals noch sogar die deutsche Co-Produktion haben gesagt, was ist los, das gibt's nicht bei uns. Und haben so uneuropäisch reagiert. Sie haben gesagt, ja, das habt ihr, Problem, das habt ihr. Und bei uns sind aber in der Mittlerweile, sogar mit meinem Flieger, ich flog damals erste Klasse, sonst wäre ich gar nicht raufgeflogen, sind mit diese ganzen Ballermann heimgefahren. Niemand wurde getestet, niemand. Sie haben einfach fahrlässig gehandelt und haben das sozusagen als ihr soziales Prädikat verkauft. Was ein völliges, tut ihnen jetzt ja auch leid, weil so viele Tote gibt es nirgends wie in Schweden und in der Relation. Und da komme ich zurück. Und ausgerechnet, plötzlich sagen diejenigen, die es nicht mal wahrnehmen, das völlig wurscht ist, sagen dann, der Staat Österreich hat zu zahlen oder die Tirol oder so. Und das geht sich nicht aus. Und da hat man klarerweise, da habe ich darauf reagiert. Gerade was mein politisches oder mein berufliches Umfeld betrifft, hat man dann gemeint, das wäre sozusagen eine Entschuldigung gewesen. Das war es natürlich nicht, sondern und schon gar nicht für den Tourismus. Ja, wir seit der Piefkesager, seit 30 Jahren kennen wir das Problem und weiß man, wo ich stehe. Aber trotzdem muss man die Dinge einfach beim Namen nennen und ich hasse diese Verlogenheit. Und dagegen stehe ich auf. Das ist der einzige Punkt gewesen.
Weil Sie die Piefkesager angesprochen haben, Felix Mitterer hat ja schon gesagt, er würde gerne eine Fortsetzung machen und auch das Virus zum Thema werden lassen. Werden Sie wieder Joe sein?
Naja, also es ist so. Also natürlich waren wir alle, haben wir gesagt, keiner hat gesagt, er ist nicht dabei, sagen wir so. Sie haben uns alle sehr gefreut, dass auch Felix, der ja schon lange nichts mehr gemacht hat, der auch schon manchmal sehr müde gewirkt hat, wieder so einen Impuls bekommen hat. Für mich entscheidend ist, obwohl es ja kein Lippenbekenntnis mache, ich würde es ja gern machen, aber entscheidend ist mit Sicherheit das Buch und die Ambition. Einfach so eine, also wir leben in einer völlig desolaten Struktur. Also wir sind im Kern her wirklich mehr als zerstört bereits. Aus uns selbst heraus können wir nicht mehr existieren. Da leben wir nur noch von der Substanz sozusagen. Weil natürlich ist das übertrieben, es wird, jeder baut, jeder investiert, jeder macht. Es ist ein Investment geworden und wir haben das Eigentliche vergessen oder verlernt. Die Generation, die jetzt das hat, hat das gerade noch gekonnt und kann arbeiten. Die nächste Generation, die jetzt 20, 30 Jahre, die alle in einem College waren, haben irrsinnig viel über Tourismus gelernt, aber keiner hat arbeiten gelernt. Und das geht nicht. Du kannst nicht alles delegieren. Die Arbeit muss ein wesentlicher Bestandteil, das ist auch in der Kunst so, ist ein wesentlicher Bestandteil eines Erfolgs. Und du kannst nicht delegieren. Und das haben wir in unserer Gesellschaft verlernt.
Das Radio Salzburg Café heute aus dem Nonntal, aber nicht aus dem ORF-Landestudio, sondern aus der Nachbarschaft. Wir sind bei Tobias Moretti zu Gast in seiner Wohnung, sitzen da am Küchentisch und haben in der vorigen Stunde schon über eine mögliche Fortsetzung der Piefke-Saga gesprochen. Felix Mitterer hat in Aussicht gestellt, das Coronavirus, Ischgl und die Folgen zum Thema zu machen. Was denken Sie denn selber, was könnten oder sollten die langfristigen Folgen dieser momentanen Krise sein?
Wir müssen lernen, autonom zu werden wieder. Wir müssen nicht nur lernen, autonom zu produzieren, sondern so autonom zu denken, dass wir überlebensfähig sind, dass wir danach trachten, dass wir das wollen in anderen Generationen. Das hat auch was mit Haltung zu tun. Und das hat auch was mit automatisch dann mit einer ökologischen Perspektive zu tun. Das muss die Piefke-Saga zentral auch ausmachen. Bei allem, also es gibt ja verschiedene Mittel. Und ein Mittel ist natürlich die Komödie. Das ist ein sehr schweres, aber auch ein sehr probates Mittel. Das finde ich ja wunderbar, wenn man das sozusagen in einem sarkastischen Rahmen betrachtet. Nur der innere Kern muss der sein. Es kann also nicht genügen, wenn man jetzt da ein paar verblödete und reaktionäre und so Hoteliers anpatzt, sondern es ist ja wirklich, das geht hier um unsere Substanz.
Inwieweit sind Sie da eingebunden in die Vorarbeiten?
Gar nicht bis jetzt, gar nicht. Das ist nur meine Bedingung für mich.
Aber Sie hätten Lust.
Ich habe so viel andere, also künstlerisch ist jetzt das nicht mein, sagen wir mal, ein wesentlicher Anreiz jetzt. Mit dem beschäftige mich, wenn es kommt. Also jetzt haben wir 100-jährigen Jedermann gehabt. Ich habe versucht, als 100-jähriger Jedermann dem gerecht zu werden. Das ist ja zum Teil gelungen, zum Teil war ich auch ein bisschen traurig, weil ich mir ein bisschen mehr erwartet habe, dass wir vielleicht nochmal diese Qualität des letzten Jahres schaffen und vielleicht darauf aufbauen, weil ich bin kein Mensch, der sozusagen stagniert. Deswegen mache ich ja das auch nicht weiter. Das ist ja der Grund, warum ich sage, am Zenit muss man aufhören, muss wieder Platz machen, damit es wieder weitergeht und damit auch für mich wieder neue Anreize gibt, als Künstler andere Dinge zu machen.
War das eine Entscheidung, die Sie schon vor diesem Sommer getroffen haben? Das heißt, Sie haben gesagt, Sie machen den 100-Jährigen noch und wenn der jetzt erst nächstes Jahr gewesen wäre, dann hätte ich es nächstes Jahr noch gemacht. Dann Strich drüber.
Ja, genau.
Was macht man dann mit dem ganzen Text im Kopf überhaupt als Schauspieler? Gibt es da einen Speicher, wo das bleibt oder wird das irgendwo in eine Bibliothek gestellt?
Nein, also das Phänomenale an diesem Text ist, dass er immer gegenwärtiger wird. Er wird immer gegenwärtiger, er wird immer wahrer. Das hätte ich mir eigentlich so gar nicht gedacht, obwohl ich ja sozusagen durch diese Textbearbeitung, die ich ja gemacht habe, für diesen Jedermann, das ist die Basis, war ja meine Bearbeitung, habe ich selbst vielleicht manche Dinge im ersten Jahr gar nicht so wahrgenommen. Ich habe sie vielleicht einfach dagegen gestrickt oder so. Und jetzt merke ich, dass man es fast wie Literatur, dass es so einzeln, so kleine Sequenzen werden so kostbar. Pausen werden kostbar. Dinge werden kostbar, wo man nicht mehr weiß, wie es weitergeht. Beispielsweise eine fantastische Vorstellung, gerade in dieser einnehmenden Präpotenz dieses Menschen dann zu sagen, oder wie es ja in unserer Fassung ist, dass man sagt, der Dom gehört mir, der Platz gehört mir. Diese Usurpation, diese Vereinnahmung von allem, das macht emotional einen völlig anderen Anfang aus. Also da brauche ich gar nichts mehr spielen. Und das ist unglaublich. Und das ist halt innen nicht so. Aber trotzdem, auch gestern, wo so eine Vorstellung war mit dem armen Nachbarn, wo ich den da zu mir herhole und dann sage, komm her, jetzt erkläre ich dir das. Und sage, wenn all mein Geld und mein Gut, alles was ich habe, aufgeteilt wäre auf jeden Mann, der bedürftig ist, so wie du, der es brauchen kann, so wie die Leute, die da unten sitzen, es käme bei Gott nicht mehr auf dich als dieses Geld. Das, was ich am Anfang ihm geben wollte, diese 500 Euro. Aber früher war es halt ein Goldstück, ist ja wurscht. Dir scheint es kümmerlich, weil er ja mehr will. Manchmal, doch nimm es, es ist dein Anspruch, es ist dein gebührend Anspruch, sagt er in seinem Größenwahn, als würde er wieder, liebe Gott, einteilen können, wer ist. Und diese Pausen dazwischen, gestern habe ich einfach eine Pause gelassen, und dann schaut er mich an und wir wussten im Moment nicht, wie es weitergeht. Das sind diese kostbaren Dinge, die dann auch wahrgenommen werden von den Leuten. Die sitzen dann unten mit offenem Mund und das merkt man auch. Gestern war eine Vorstellung, da war nach dem Ende fast eine halbe Minute, hat niemand applaudiert. Das liebe ich, das sind die Situationen, deshalb mache ich diesen Beruf.
Das Radio Salzburg Café, einen schönen guten Morgen. Wann wird aus Tobias Moretti der Jedermann? Was ist genau der Moment, in dem Sie in die Rolle hineintauchen?
Das ist ganz leicht zu sagen. Also in dem Moment, wo ich das Haus betrete, geht's los. Es gibt vorher schon so, wenn jetzt die Vorstellung um 9 beginnt und ich um 7 hier wegfahre und bin vielleicht noch ein bisschen unkonzentriert oder so, dann kommt so ein Flirren, so ein schönes Lampenfieber, so ein leichtes, irgendwas so. Das ist aber sehr positiv und nicht mehr destruktiv, wie es früher war als junger Schauspieler, wo man damit weniger umgehen konnte, wo man sozusagen nicht so gerne und so leicht ins Risiko gegangen ist. Denn das ist ja die Qualität, die ich immer einfordere für mich selbst auch, ins Risiko zu gehen.
Das heißt, sich fallen zu lassen auf der
Bühne. Ja, auch zu provozieren, auch mir selber, also ohne Netz und doppelten Boden zu spielen, heißt das. Weil ich kann, wenn ich möchte, einen Text abliefern oder ich kann jeden einzelnen, jedes Wort, jede Interpunktion, jede Pause so füllen, dass ich nicht weiter weiß, dass ich nicht weiß, wie es weitergeht. So wie die allmähliche Verfertigung des Gedankens während des Redens. Sowas passiert dann. Und das ist, was Leute merken, auch wenn sie es nicht wissen. Ist in der Kunst, auch in der Oper ist es so. Der Levit hat jetzt heuer den Beethoven-Sonaten, also den Zyklus gespielt. Und du hast immer das Gefühl, dieser Mensch erfindet diese Musik jetzt gerade. Und das ist eben keine Usurpation auf den Komponisten, wie es manchmal sozusagen auch manchmal behauptet wird oder sowas, weil man sagt, ja, das ist jetzt zu individuell oder zu expressiv oder was. Nein, er sagt, und es ist völlig richtig, wir haben den Anspruch, dass wir etwas schaffen müssen, auch als reproduzierende, sozusagen reproduzierende Künstler, müssen wir was schaffen, was im Moment entsteht und dadurch entsteht Neues. Und wenn wir nichts mehr machen, was Neues entstehen lässt, können wir unseren Beruf lassen. Ich würde sofort aufhören.
Das heißt, Sie lassen sich da auf jede Sekunde dann ein, so wie sie kommt?
Ja, das kann ich machen, nicht immer, weil ich eben zum Teil eben jetzt als Schauspieler dann auch abhängig bin von anderen Dingen, von Einflüssen, von Regieeinflüssen, ästhetischen Einflüssen, sonst irgendetwas. Aber innerhalb meiner Welt, meiner Aktion und Reaktion mache ich das so.
Gibt es dann dennoch Tage, wo es Sie einfach nicht freut?
Es gibt Tage, wo es mich nicht freut, passiert nicht hier in Salzburg, gar nicht. Aber es gibt Tage, wo ich einfach sehr müde bin und wo ich einfach keine Lust habe, durch die Müdigkeit, wie wird denn das jetzt werden und so weiter. Aber das ist dann wie ein Kippschalter. Manchmal ist es auch ganz spät, manchmal ist es gar nicht beim Betreten des Hauses, sondern so ist halt so ein Ritus, ein Ritual, man zieht sich um, so, und dann geht man den Text durch, arbeitet das noch so hin und her. Wo sind die Bögen, wo sind die Pausen, was setzt man für Dynamiken und so weiter. Und trotzdem macht man das so und so. Und dann knapp vor dem, also im Domplatz ist das relativ leicht, in dem Moment, wo die Glocken läuten am Anfang, und man ist da hinten drinnen und man tritt auf. Manchmal war es erst bei Proben, war ich mal so müde, dass ich eigentlich gedacht habe, na, jetzt heute leere ich ab. Aber es ist in dem Moment, wo ich diesen Domplatz betrete, oben, also da runterkomme, ist es meins. Und das ist schon toll.
Mit dem Radio Salzburg Café sind wir heute zu Gast bei Tobias Moretti. Das Spannende beim Jedermann, wenn man sich darauf einlässt, auch im Publikum, ist ja, dass man sich selber finden kann im Stück. Jede Figur ist so etwas wie eine Wertspersönlichkeit, eine Allegorie. Was haben Sie denn da für ein Psychogramm für den Jedermann, also für sich selber entworfen?
Also das stimmt, das sind durch alle Figuren sind Allegorien. Viele haben ja nicht einmal einen Namen, sondern eigentlich nur eine Funktion.
Die guten Werke.
Die guten Werke, die Buhle. Das hat ja auch die Valerie Ceplana war unheimlich klug gelöst, weil sie hat einfach gesagt, was sie sagt, wenn sie gefragt wurde, ja, wie kann man denn dann als Frau das heute spielen und wie ist denn das mit so einer Rolle und so weiter, dann hat sie gesagt, entspannen Sie sich mal, überlegen Sie, wie diese Figur heißt. Die hat nicht mal einen Namen. Die hat die Aufgabe zu buhlen und das hat sie unglaublich offensiv gemacht, sehr prächtig gemacht. Und deswegen war das so toll, auch mit diesem traumhaften Fünfvierteltaktlied. Das war auch eine Allegorie, ein Auslachen des Jedermann. Du wirst schon sehen, du kommst auch noch dran. Und das Ganze aber sehr positiv und humorvoll. Und dadurch war das so eine unheimliche, tolle Stimmung. Also jede Figur ist eine Allegorie. Und es ist ein Stationentheater. Und meine Figur ist natürlich einer der, und deswegen war es mir so wichtig, dass man das konkretisiert, ohne dass es so niederkonkretisiert wird. Also die Figuren haben natürlich auch eine gewisse barocke Opulenz, aber sie muss was mit dem heutigen Standpunkt zu tun haben und genügt nicht, wenn man da so mit Pumphosen so nett herumhüpft und dann sagt, also das ist ja auch schön, ich habe ja schon außerdem irrsinnige Lust gehabt manchmal, einfach das so nachzuspielen, wie Mäuse das gespielt hat, aber das war ja auch der Spielstil damals. Und so haben ja auch Leute gesprochen. Die Politiker haben ja damals auch so gesprochen. Wenn man einen Goebbels reden hört, in seinen Ansprachen oder schon vorher, auch schon vor Hitler, wenn man die ersten Ansprachen noch hört in der Räterepublik, die haben ja alle so gesprochen. Unglaublich, theatralisch haben sie so davor. Und das ist, weil es halt einfach, weil das Medium noch nicht zuließ, dass man quasi in ein Gesicht schauen kann, in eine Seele, dass man die Wahrhaftigkeit erkennt, was gesagt wird. Es hat immer so einen theatralischen Moment gehabt. Und das ist für mich jetzt, um eher auf Ihre Frage zurückzukommen, wichtig, dass diese Figur einfach so eine Allmacht hat, so ein Selbstverständnis, eine unglaubliche Präpotenz und trotzdem etwas hat, das was nicht so scheinbar böse ist oder nicht nur das Klischee von dem Bösen entspricht, sondern der ist auch ein Prototyp für uns alle in unserer inneren Überheblichkeit, in dem, was wir glauben, was uns zusteht sozusagen.
Also unser Narzissmus.
Unser Narzissmus natürlich auch. Und der Mensch, und das ist ja auch das Phänomen, das wir ja offensichtlich nie zu lernen scheinen, ist, dass wir immer glauben, dass es weitergeht. Wir glauben immer, dass es weitergeht. Da kann es noch so, alle Anzeichen können kommen, dass er sagt, es geht jetzt nicht mehr weiter. Wir müssen irgendetwas unternehmen, handeln, nicht nur ökologisch gesehen, auch ökonomisch gesehen. Man muss immer so, und das kann er nicht, das können wir nicht scheinbar. Also ich versuche das für mich schon im Kleinen, weil ich es einfach merke, weil vielleicht wir auch Künstler vielleicht auch anders sensibilisiert sind oder so, aber andere Menschen genauso. Und das ist jemand, ein Prototyp für jemanden, der auch jemand sein könnte, der ein Banker ist oder so und hin und her. Und der nimmt das, und der ist ja auch nicht unsympathisch. Er kauft eine Kirche, weil er wie ein Designer. Das machen die Designer momentan. Japanische Designer, die kaufen irrsinnige Kirchen auf und so, die bieten einfach der Kirche, die haben eh wenig Geld. Es gibt ja in den einzelnen Diözesen Unterschiede. Die anderen sind arm wie die Kirchenmäuse und die anderen haben unfassbar viel. Und so ist es da auch. Und die halt wenig haben, die verkaufen dann eventuell. Und das sind jetzt nicht so ein dicker Moloch an russischem Magnaten, der dann das kauft, sondern das sind zum Teil einfach Designer von Prada, die einfach das Geld als Investment zur Verfügung haben und sagen, wir machen dann eine Kirche und so. Und dieser Irrsinn, dieser Überschwang, diese Dekadenz der unserer Verfügbarkeit von allem. Wir haben das Gefühl, es ist alles verfügbar, was wir haben. Und alles, wenn man Geld hat, alles abrufbar. Und diese Verfügbarkeit muss der Jedermann haben, in meiner Interpretation. Und dann hat er aber auch, weil er eben nicht ein plumper Klotz ist, ist auch er jemand, der fähig ist zu reflektieren. Und mir war wichtig, und deshalb spiele ich das auch so gern, bis in diesen Dialog der eigenen Werke hinein. Der glaubt bis zum Schluss, dreht das noch um und sagt, Mensch, ich habe, mir gehört doch alles, was will denn der Tod von mir? Also sozusagen der Geschäftsmann in sich, der rationale Mensch. Wir glauben ja sozusagen, dass wir der Natur entkommen durch unsere rationalen Möglichkeiten. Und der rationale Mensch sagt, der kann mir doch gar nichts sagen. Kann das sein, dass der mir alles nimmt? Wie soll ich, lebe ja noch, ich habe mein warmes Blut noch bei mir, mein Geld noch, jeden Tag an Geld gewinnt, an Wert gewinnt. Und kommt der Tod, sagt er. Jetzt ist fertig und so. Und jetzt ist das auch nachvollziehbar, dass der Schluss ein leiser wird, dass es eine Erkenntnis ist, dass er da was lernt daraus.
Das Radio Salzburg Café heute mit und bei Tobias Moretti in seiner Festspielzeitwohnung im Nonntal. Noch 3 Aufführungen, dann ist Schluss. Das ist Ihre letzte Spielzeit als Jedermann in Salzburg. Werden Sie Salzburg vermissen?
Sehr. Ich werde es sehr vermissen. Wahrscheinlich jetzt, wo es an die letzte Woche geht, merke ich, dass ich es sehr vermissen werde. Ich arbeite ja jetzt schon an zwei Projekten gleichzeitig. Ich mache einen Mafia-Thriller mit dem Andreas Buchaska, mit dem Thomas Kienast als Kameramann, mit der Ursina Lardi, die jeder, Every Woman hier ist. Und jetzt bin ich da schon so ein bisschen polyphon tätig, und deswegen denke ich immer an das Hier und Jetzt, an das Nächste. Aber ich merke jetzt schon, dass das dann doch wehtun wird.
Das heißt, der Tod in Salzburg, ja, dann am Mittwoch ist ein anderer als die alle vorher.
Nein, das für weiß Sie ich nicht. Mal. Ich glaube, das kommt darauf an. Ich sage Ihnen ehrlich, also bei mir kommt es einfach darauf an. Ich habe einfach draußen am Domplatz, da können solche Dinge passieren. Innen bin ich einfach ganz in der Figur drinnen. Aber diese emotionalen Dinge, die man nicht, die einfach passieren, das ist, glaube ich, das passiert eher draußen. Also wenn wir schauen. Also es ist, glaube ich, deshalb in der letzten Vorstellung kein anderer.
Also Sie werden Salzburg vermissen. Salzburg wird Sie vermissen.
Ja.
Werden wir Sie irgendwann in einer anderen Rolle schon bald wiedersehen oder ist da noch alles offen?
Ich freue mich sehr, dass mich Salzburg vermisst, so wie ich es ebenso vermisse. Ich werde die Leute vermissen. Ich habe das Gefühl, dass die Salzburger eine gewisse Identifikation auch mit dieser Arbeit verbunden haben, mit meiner Person, mit mir. Das war ja am Anfang nicht so, weil natürlich wir alle so denken in gewohnten Schablonen. Jedermann war halt immer so ein Traditionsstück, jetzt haben wir das mal aufgebrochen. Außen hat das besser funktioniert wie innen, weil innen natürlich durch diese Konkretisierung die Opulenz zum Teil gefehlt hat. Aber wir haben uns so gegenseitig, wir sind so zusammengewachsen. Und deswegen werde ich Salzburg vermissen. Aber es wird nie so sein, dass ich Salzburg jetzt verlasse, sondern ich werde wahrscheinlich dann andere Projekte machen. Wer weiß, was da auf uns zukommt. Durch die Verschiebung hat sich auch für uns was verschoben. Ich sollte mit Kusche ein Projekt machen, ein größeres. Aber das hat sich jetzt auch verschoben, weil er ja das heurige Projekt nicht machen kann. Jetzt macht das nächste Jahr, nämlich Maria Stuart mit der Minichmeier und der Beglau. Aber es gibt genug Herausforderungen. Und wichtig war mir, dass ich ein Teil dieses Festspielcharakters war. Deshalb habe ich so darauf gedrungen und auch so dafür gekämpft, dass wir sozusagen eine neue Identität für diesen Jedermann finden und das einfach nicht nur ein Ding von früher ist, das man halt macht, weil man es halt einmal gemacht haben muss. Das hätte man vorher schon haben können. Sondern, dass ich ein Teil dieses Epizentrums des Besonderen, wie das ja Hinterhäuser so schön beschrieben hat, dass ihm mittlerweile schon alle an den Kopf werfen zum Teil, aber er hat ja recht gehabt. Das ist der Versuch, eine Sache neu zu starten. Und das war eigentlich das Beste für Salzburg und das Beste auch für die Identität für die Neue. Und ich glaube auch die Salzburger, die Leute haben es verstanden. Und mit diesem Segen an Persönlichkeit, wie es Helga Rabel-Stadler ist, hat das einfach ein gesamtes Konstrukt gegeben. Und da ein Teil dessen gewesen zu sein, war für mich wichtig und war für mich auch selber eine Erbauung und eine Provokation. Und das macht mich einerseits traurig, dass es jetzt kurz nicht mehr ist, aber wir zirkulieren ja ständig in unserem Kosmos und machen andere neue Dinge. Und wer weiß, über Umwege komme ich dann eventuell wieder. Sagen wir mal so, es wird keinen Sommer geben, der mich nicht immer wieder an Salzburg bindet.
Tobias Moretti, herzlichen Dank.
Bitte sehr.
Ich wünsche Ihnen alles Gute. Ich wünsche Ihnen auch die letzten Vorstellungen im Freien.
Bitte.
Am Domplatz.
Danke.
Werde oben beim Wettergott anklopfen. Und herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr, sehr gerne.